Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
Im Sudan herrscht seit mehr als 2 Jahren ein blutiger Bürgerkrieg. Doch international bekommt er kaum Aufmerksamkeit. Jetzt aber richtet sich der Blick der Welt auf eine Stadt, El Fascher. Dort hat die Miliz Rapid Support Forces Ende Oktober die Kontrolle übernommen und dabei ein furchtbares Massaker verübt. In dieser neuen Folge unserer Fernverbindung wollen wir erklären, worum es in diesem Krieg überhaupt geht. Aber wir wollen auch von den Menschen erzählen, die überlebt haben, von denen, die aus El Fascher fliehen konnten. Darüber spreche ich heute mit unserer Afrika-Korrespondentin Simone Schlindwein. Herzlich willkommen also an alle Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen, Simone. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Simone, der Krieg im Sudan wird ja immer wieder als vergessener Krieg bezeichnet. Wie erklärst du dir, dass die Welt genau ausgerechnet jetzt doch hinsieht?
Also man muss da ein bisschen dazu sagen, endlich. Also endlich ist die Lage so schlimm und so gruselig, dass man eben quasi hingucken muss und nicht mal vorbeigucken kann. Also das ist irgendwie so die Spitze des Eisbergs, die sich so langsam aufgetürmt hat. Und wir sahen das auch alle kommen, wenn nichts getan wird. Irgendwann wird diese Stadt El Fascher in Darfur gestürmt. Das haben alle kommen sehen und es war nur die Frage, wann. Aber bis dahin hat wirklich die Welt sich nicht reagiert und nicht sich darum gekümmert, dass es irgendwann zu einem, sagen wir mal, so großen Massaker kommt, dass man drum nicht mehr drumherum kommt. Okay, man muss sagen, ne, Gaza, die Ukraine, das zieht alles sehr viel Aufmerksamkeit auf sich. Man muss auch dazu sagen, ja, Afrika, da ist immer Krieg. Sudan gibt es einen Krieg seit Jahren, aber die Aufmerksamkeit, die dieser Krieg bedarf, um ihn auch zu lösen, ja, die hat er bislang nicht bekommen und jetzt fordert er ihn mit Gewalt ein. Also jetzt reden wir von einem Vergleich 1994 mit dem Völkermord in Ruanda. Und das, was in El Fascher in den letzten Wochen passiert ist, ist so gruselig, dass jetzt mir als gestandene Kriegsberichterstatterin manchmal so ein bisschen irgendwie halt die Spucke wegbleibt, so.
Zu dem Völkermord, und das ist ja relativ schnell gekommen, dieser Vergleich jetzt, also nach diesem Massaker. Darauf würde ich gerne auch nachher nochmal zu sprechen kommen. Vorher nochmal dazu, was eigentlich passiert. Du bist ja in Kampala, in Uganda. Das heißt, du bist jetzt nicht vor Ort, natürlich. Aber in gewisser Weise bist du ja doch ganz schön nah dran, weil du mir heute früh auch erzählt hast, also beispielsweise dadurch, du hast mir erzählt, dass du in die Telegram-Gruppe der Rapid Support Forces gekommen bist. Kannst du mir sagen, was du da mitbekommen hast und vielleicht auch, was dich da besonders schockiert hat?
Also bislang hatte ich den Krieg halt immer darüber berichtet, dass Leute, die aus El Fascher geflohen sind oder El Janina, andere Städte, wo es zum Teil Völkermord, ähnliche Massaker gab, in Uganda als Flüchtlinge ankommen und dann ich sie interviewt habe oder telefonisch mit Hilfsarbeitern in den verschiedenen Vertriebenenlagern um El Fascher herum telefoniert habe und die Erzählungen quasi erzählt bekommen haben per Telefon. Aber jetzt bei dieser Rapid Support Forces wirklich im Telegram-Kanal auch drin zu stecken und deren Videos zu sehen, wie die das selber quasi glorifizieren, was sie da tun, das ist schon eine ganz andere Nummer. Also vor allem das eine Video, wo ich wirklich ganz erschrocken zurückentsetzt bin quasi, war heute früh, dass die wirklich mit Pauken und Trompeten unterlegte Musik da einspielen. Also es gibt so eine Drohnenaufnahme, wo die Vereinten Miliz quasi in diese Stadt reinstürmt, wo man auch sieht, da wird voll geschossen, da gibt's richtig, richtig viele Tote. Und darunter liegt so eine glamouröse, wie so eine Art Wagner-Musik, muss man schon fast sagen, ja. Also der Soundtrack zu diesem Krieg ist Happy, Freude, Folklore und Victory und ist irgendwie so eines Verherrlichungsmusik von einem Blutrausch, der sich da abspielt. Und ich kenne das, ich war selbst nicht noch zu jung in Ruanda 1994, aber aus der Historie und auch von Kollegen und so weiter kenne ich das aus Erzählungen aus Ruanda, wo eben die Musik, die im Radio gespielt wurde, auch in der Soundtrack des Genozids auch dabei war quasi und da schon ein Ton angeschlagen wird, wo man denkt, so holla, die Waldfee, das ist quasi der Blutrausch im Exzess, wo man den Leuten auch ansieht, da sind sämtliche rationale Barrieren schon lange gefallen bei diesen jungen Männern, die in diesem Krieg kämpfen. So nah kommt man an die RSF ja als Journalist gar nicht ran. Und das war zum ersten Mal Nahaufnahme, weil sie das selbst gefilmt haben, haben die ja natürlich ihre Kollegen rechts, links, also da sieht man sehr nah in die Gesichter und die Augen. Und das ist schon, also da vergeht es einem richtig gewaltig, wenn man da das auch anguckt, wie das intern läuft.
Mich hat das so ein bisschen an die Hamas am 7. Oktober erinnert, die ja auch mitgefilmt haben, während sie das Massaker verübt haben.
Genau. Und das ist halt nicht nur reine Dokumentation, sondern Verherrlichung von Gewalt.
Die Taz ist eine Zeitung in den allerbesten Händen, nämlich denen ihrer LeserInnen. Hallo, mein Name ist Lana Wittig und ich leite bei der Taz die Genossenschaft. Denn die Taz gehört seit jeher keinem Konzern, sondern mittlerweile über 23.000 Leserinnen und Lesern. Und wenn auch Sie MiteigentümerInnen einer wahrhaft unabhängigen Zeitung werden wollen, besuchen Sie uns für mehr Infos auf www.taz.de/Genossenschaft.
Vielleicht, um die Hintergründe nochmal zu klären, weil das ist ja wirklich ein komplizierter Konflikt im Sudan. Aber wenn man es runterbricht, da stehen sich zwei Parteien gegenüber. Einmal die Rapid Support Forces, die Miliz, und dann die sudanesische Armee SAF. Worum kämpfen die?
Um Macht. Es ist ganz simpel. Es geht um Macht und wer hat die Kontrolle über dieses reiche, eines der reichsten Länder Afrikas. Die Darfur-Region ist nochmal speziell, weil sie eben halt reich an Goldminen ist, aber halt auch reich auch an Land. Und in Land muss man dazu sagen, Sudan hat flächenmäßig so viel Land, aber was agrikulturmäßig beackerbar ist, ist doch recht klein an Fläche, was irgendwie Lebensmittel oder Landwirtschaft möglich macht. Und das ist ein Teil des ganzen Konflikts. Aber es geht jetzt darum, wer kriegt den ganzen Kuchen? Also momentan sind wir ja schon fast in einem gespaltenen Land, wo jeder so die Hälfte des Kuchens quasi kontrolliert. Und momentan geht das finale Schlachtfeld, wird es der ganze Sudan wieder sein, weil beide Seiten ja sich mit der Hälfte des Kuchens nicht zufrieden geben. Insofern geht es schon darum, das ganze Land unter einer Kontrolle zu bekommen. Und man muss dazu sagen, sind ja auch sehr viele Nachbarländer oder benachbarte regionale Länder oder auch die Vereinigten Emirate mit im Hintergrund am Start, die diesen Krieg ja auch mitfinanzieren, mit ausrüsten, mit beliefern. Ne? Insofern ist es halt nicht nur ein sudanesischer Bürgerkrieg, sondern es geht da um viel mehr. Und man könnte auch sagen, es ist ein regionaler Kampf, welche Einflusszone wann wie auch wirtschaftlich gewinnt dort in diesem Riesenland.
Und die Zivilbevölkerung, die gerät einfach da zwischen die Fronten? Oder warum wird die so brutal ins Visier genommen?
El-Fascher ist natürlich, sagen wir mal, ein Spezialfall gewesen von vornherein, weil seit 18 Monaten, also quasi kurz nach Kriegsbeginn, hat die RSF El-Fascher, was in der Stammregion quasi liegt, umzingelt, konnte aber nicht einmarschieren, weil es in El-Fascher nach wie vor eine sehr große Armeebaracke gab, wo quasi Tausende von Soldaten der sudanesischen Armee nach wie vor die Stadt gehalten haben, sagen wir mal so. Es gab zahlreiche Versuche, das zu stürmen. Die RSF war nicht stark genug quasi, hatte ja auch keine Luftstreitkräfte und so weiter und konnte diese Stadt nicht einnehmen. Dann haben sie die einfach belagert und quasi ausgehungert. Also Hunger als Kriegswaffe. Da ging kein Korn Reis rein und kein Korn Reis raus. Die Menschen, die ich interviewt habe, die es aus diesem Belagerungszustand herausgeschafft haben, waren bis auf die Knochen abgemagert. Und haben halt zum Teil wirklich Gras gegessen oder Blätter von den Bäumen wie Vieh. Und haben irgendwie vom Regenwasser auf der Dachrinne quasi ihre Kinder ernährt. Und jetzt waren diese Leute ja auch so schwach, dass es quasi auch fast einfach wurde, diese Stadt einzunehmen und einfach ein großes Drama zu veranstalten, weil die Armee, die da drinnen eingekerkert war, hatte ja ebenfalls keine Lebensmittel. Sprich auch die Soldaten waren irgendwann zu schwach, sich jetzt zu kämpfen. Es gibt Gerüchte, dass es quasi so eine Art Abkommen gab zwischen der RSF und der sudanesischen Armee, dass hochrangige Offiziere vor dem Sturm raus evakuiert wurden. Das ist allerdings nie offiziell bestätigt worden. Und dass einfache Soldaten, die verschiedenen ethnischen Gruppen angehören, die aus Darfur stammen, quasi in einem Lager von der RSF als Kriegsgefangene genommen wurden. Was mit dem Rest der paar tausend Soldaten geworden ist, ist nach wie vor die große Frage. Also aber auch die große Frage, was ist mit dem Rest jetzt vor knapp 240.000 Menschen passiert, die in El-Fasher gefangen oder belagert waren. Da haben es ja nur knapp 10.000 rausgeschafft bislang.
Das heißt, es ist immer noch nicht klar, was mit diesen Menschen ist, die da belagert waren. Also man weiß es einfach nicht.
Naja, die Luftaufnahmen, die es zur Verfügung gibt und die auch verifiziert wurden, Satellitenbilder und so weiter, zeigen uns ganz klar, dass in den Tagen vor dem Sturm erstens sehr viele andere Milizen rekrutiert wurden, aus die irgendwie ja bislang unabhängig oder nicht ganz auf der Seite der RSF sich getummelt haben, rekrutiert wurden und mit Lastwagen von allen Seiten Darfurs nach El-Fasher transportiert wurden. Dass diese unter anderem sehr, sehr einfachen Kämpfer quasi nicht zum Krieg machen angeheuert wurden, sondern um einen riesigen Graben zu bauen, zum Teil mit Baggern und Schaufeln, Baggern quasi mit großem Gerät auch, wie so eine Art Burggraben um diese Stadt hinaus, also wirklich einzuzingeln. Da ist erstens ein tiefer Graben entstanden, durch den man scheinbar auch nicht durchkommt. Und gleichzeitig dahinter ein großer Wall entstanden, der wie so eine Art Mauer um die Stadt herum gedient hat. Und auf dem Weg zu dieser Mauer hat die RSF wohl Tage vor dem Sturm das ganze Gras in der Wüste, das jetzt wegen der Regenzeit ein bisschen gewachsen war, abgefackelt, damit sich niemand im Gras verstecken kann. Sprich, die Menschen, die geflohen sind vor dem Sturm, konnten einen gewissen Grad und Kilometer aus der Stadt raus zu Fuß sich rausbewegen, wurden aber wahrscheinlich auf offenem, geraden, flachen Boden auch zum Teil von Weitem schon erschossen oder sind spätestens an diesem Graben plus der Mauer dahinter zum Teil mit Fahrzeugen, zum Teil zu Fuß gestoppt worden und hingerichtet worden. Und was wir an Satellitenbildern gesehen haben, waren quasi Leichenberge, die in Flammen aufgegangen sind und verbrannt wurden und dann zum Teil große Massengräber oder halt der Graben mit großen Leichenstücken zugeschüttet wurde. Sprich, das war jetzt nur nicht kein Sturm, wir nehmen diese Stadt ein und besetzen sie dann als territorialen Gewinn, sondern es war ein gezielter Massenmord, der auch so geplant war, nach dem Motto, da keiner darf entkommen. Und die Kinder, die jetzt es bis nach Tawila in dieses vertriebenen Lager 70 Kilometer entfernt geschafft haben, waren meistens nur Frauen und zum Teil ab viele Gruppen von kleinen Kindern, die ohne Eltern kamen. Die haben wohl so eine Art Huckepack mit diesen Milizen, die als Söldner angeheuert wurden, bekommen. Die sind zum Teil mit Lastwagen zurück in ihre eigenen Stammregionen gefahren nach dem Sturm. Und haben eine Handvoll Kinder jeder auf dem Lastwagen mitgenommen, nach dem Motto, die können wir jetzt nicht da verenden lassen.
Lass uns gleich nochmal darauf kommen, was Sie berichten. Ich würde gern vorher nochmal auf diesen Blutrausch kommen, von dem du gesprochen hast. Wie erklärst du dir das, diese Lust am Töten, auch von Zivilisten?
Jetzt muss ich sagen, ich bin fast 20 Jahre in der Region. Ich kenne das aus Ruanda, aus dem Kongo, aus der Zentralafrikanischen Republik, wo ich auch selber von Kindern schon attackiert wurde, die in so einem Blutrausch waren. Zum Teil angeheizt auch durch Drogen oder sonstige irgendwelche Kräuter, die irgendwelche psychedelischen Wirkungen haben. Das ist wie eine Art Droge quasi, wenn man mal in so einer Gewaltspirale drin steckt, wo Gewalt zur Überlebensstrategie wird und zwar auch für junge Leute, die sonst kein, sagen wir mal, moralisches Korsett groß ausgeprägt haben. Wer selbst nicht tötet, wird ermordet. Und das ist die Überlebensstrategie für viele Kinder und Jugendliche in solchen Milizen ist, ich muss brutaler sein als der andere, weil sonst bin ich derjenige, der am Ende blutend am Boden liegt. Sprich, dieses Blut, selbst Brutalität an den Mann legen, ist eine Überlebensstrategie. Und ich glaube, jeder Mensch, der irgendwo in so einer Situation so tief gefangen wird in so einer Miliz, da kommt man ja auch manchmal, also kommt man ja meistens auch nicht lebend wieder raus. Wenn man einfach sagt, ich habe heute keine Lust mehr auf Blut, dann kann man nicht einfach gehen. sondern es ist für viele auch die einfache Strategie, selbst zu überleben, ist brutaler zu sein als die anderen. Und so schaukelt sich das über Jahre hinweg hoch. Also das sieht man ja jetzt nicht, wenn gestern der Krieg angefangen hat, nicht morgen, sondern das sieht man, wenn lange Zeit hohe Gewaltspiralen am Laufen sind, dann dreht der Turbo irgendwann hohl. Das darf man jetzt mal so ganz blöd vergleichend sagen. Das ist halt die Folge eines langjährigen, blutigen Krieges, unter anderem aber auch einer, sagen wir mal, Hierarchie, die diese Gewaltspirale auch forciert, anheizt und zu ihrem eigenen Kontrollmechanismus macht, weil diese Generäle, die heute da in der RSF an der Macht sind, die sind ja selber als Kinder im Krieg groß geworden und haben schon als Kinder Soldaten vielleicht gekämpft. Hametti war ein junger Krieger, 16, 17 Jahre alt, als der in seiner Onkelmiliz damals schon den großen Macker spielen musste. Sprich, das ist jetzt eine Folge von Generationen von Gewalt, wo sich das dann irgendwann entlädt.
Wir haben es gerade schon mal drüber gesprochen, über den Völkermordvorwurf. Jetzt ist der Vorwurf gekommen. Wie siehst du das? Was spricht dafür, was spricht dagegen?
Also wenn man den Leuten, die aus dem zum Teil davor fliehen konnte, zuhört, ist es für mich schon klar, lange eine ethnische Säuberung, die im Völkermord gipfelt irgendwann oder wenn sie nicht schon, also da ist ja der Graubereich auch ein bisschen, also die Grenze ein bisschen grau. Aber es ist klar gewesen von vornherein, sogar schon direkt nach Kriegsbeginn, dass Leute an den RSF-Checkpoints gestoppt werden, die muslimisch ausschauen nach dem Motto, die sind unsere Brüder, Cousins, die dürfen weitergehen. Die von der, von verschiedenen ethnischen Gruppen, der Sahiwa, das Masalit aus Darfur stammen, die Frauen wurden vergewaltigt, deren Männer direkt getötet, also exekutiert direkt on spot, die Kinder gefangen genommen, um sie quasi umzutrainieren, auch geistig. Insofern, also die ganze ethnische Komponente ist von vornherein da gewesen. Das war nur eine Frage, wann das sich so sehr zu einem, sagen wir mal, Massenplan. Das sieht man das an Al-Fascha sehr gut. Dieser Plan, niemand darf entkommen. Also alle müssen sterben, niemand darf überleben. Das war ja der Plan, diesen Graben auszuheben. Anders lässt sich diese ganze Strategie und Taktik überhaupt nicht erklären. Vor allem, es sind ja nur ein paar tausend Soldaten gewesen im Vergleich zu der Masse von 250.000 Menschen, die da geflohen sind. Also all das war deutlich eine Planung eines Völkermordes und damit muss man das halt auch so nennen. So, da kann man jetzt nicht dran vorbei, obwohl es einzelne Berichte schon vorher gab, die das, die Annahme bestätigen, dass es sich um ethnische Säuberung handelt, die in der Systematik groß ausgeweitet dann schon irgendwann einen Völkermord ergeben.
Simone, letzte Frage. Die Weltgemeinschaft appelliert und am Ende scheint mir sie doch recht ratlos zuzusehen. Was meinst du, wie könnte man doch noch Druck aufbauen? Welche Möglichkeiten gibt es?
Ganz ehrlich, das Supportnetzwerk der RSF, also diese ganzen Flüge von Waffen, die wir da sehen, hier in Afrika da reinkrätschen, die ganze Ausrüstung bis hin zu den Drohnen, die die RSF jetzt täglich startet, von der Fotografendrohne bis zur Kampfdrohne, die heute irgordwo in Südkordofan runtergegangen ist. All das kommt ja irgendwo her und wir wissen ja genau, wo es herkommt. Die Flüge und die Flight-Tracking-Intelligence, die wir auch als Journalisten irgendwie haben, die zeigen ja das ganz klar, dass es aus den Vereinigten Arabischen Emiraten die ganzen Lieferungen reinkommen. Und ausgerechnet dieser Scheich ist nach wie vor ein sehr guter Freund der deutschen Bundesregierung. Also es gibt da ganz einfache Hebel, die man irgendwann mal umlegen kann oder wo man einfach mal drücken kann, um ein bisschen Druck aufzubauen. Die sind alle bislang nicht gedrückt worden. Also da hat bislang jeder gedacht, oh, ist nicht unser Krieg. Aber ich meine, einfach mal diesen Support an die RSF so zu stoppen, dass sie nicht besser sind als irgendeine Armee. Ich meine, mittlerweile ist es die modernste Miliz des Kontinents. Ich habe selbst noch nie Rebellen gesehen, die mit solchen Drohnen operieren. Da ist einfach voll viel versäumt worden. Mittlerweile ist es auch so obsolet, dass es schon fast peinlich ist, wenn man es jetzt erst macht, ne? Aber der Appell an sich hilft halt nicht. Also ein Hametti setzt sich nicht hin und sagt, oh, die Europäer haben gesagt. Da sagt er sich, hey, ich bin viel mächtiger und Es ist jetzt doch die Frage, wer diesen Krieg gewinnt. Da lassen sich durch Appelle, lassen sich diese Kriegsparteien nicht stoppen.
Dann hoffen wir, dass sich das mit diesem furchtbaren Ereignis vielleicht ändern wird.
Zumindest, dass die Welt wieder hinschaut. Es hat lange genug alle weggeschaut und hinschauen muss man, weil sonst haben wir wirklich das Szenario Ruanda, oh, hat keiner gesehen, aber alle waren dann doch mit Schuld. Also dieses Schuldeingeständnis kam ja in Ruanda auch sehr, sehr spät. Und das muss man jetzt auch den Finger drauflegen. Wenn ihr jetzt nichts tut, seid ihr morgen dran schuld.
Vielen Dank, Simone, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir lesen weiter von dir. Danke.
Danke. Tschüss.
Vielen Dank außerdem an Daniel Fromm für die Produktion und Eva-Lotte Andrea für die redaktionelle Betreuung. Die gilt außerdem auch den Kolleginnen aus dem Auslandsressort. Ihr könnt uns schreiben, mit Lob, mit Kritik, mit Anregungen. Schickt es an fernverbindung@taz.de. Liked uns gerne in den sozialen Medien. Und es gilt immer noch, guten Journalismus gibt es nicht umsonst. Ihr könnt uns also gerne unterstützen mit Taz zahl ich, unserem freiwilligen Bezahlmodell. Zu finden ist das Ganze auf taz.de.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.